Save the date. Deal Sourcing 2026. Am 15. September in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 1100 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Sichert euch jetzt euer Ticket. www.dealsourcing.de. What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Bastian Frien.
Herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde, bei What's up, Corporate Finance? Mein Name ist Bastian Frien und ich bin heute euer Gastgeber. Was können M&A-Versicherungen heute leisten? Darüber wollen wir sprechen und dafür habe ich einen Gast eingeladen, der ein absoluter Spezialist für M&A-Versicherungen ist. Marc Hockamp hat mit AIG, Amaniki und Tokio Marine die ganze Bandbreite des Marktes, Vermittler, Underwriter und Versicherer kennengelernt und seit mehr als 5 Jahren arbeitet er nun für den Broker HWF. Mittlerweile als Managing Director im Frankfurter Office. Ja, schön, dass du mit dabei bist, Marc.
Ja, vielen Dank.
Ich freue mich auf das Gespräch. Vielleicht sagst du mir am Anfang mal, was fasziniert dich an M&A-Versicherungen so sehr und insbesondere an W&I-Versicherungen, dass du dem bislang ja deine ganze berufliche Laufbahn widmest?
Das ist eine gute Frage. Auch eine Frage, die wir gerne in einem Interview mit Kandidaten besprechen, weil man ja dann doch eher über das Produkt und uns etwas erzählen muss, weil es für viele einfach noch nicht so bekannt ist, wie man sich das aus anderen Bereichen, die mit M&A zu tun haben, vorstellen kann.
Ist ja auch nicht der typische Berufswunsch eines BWL-Studenten, nehme ich an.
Ne? Das ist richtig. Und wenn uns, mir hatte mal ein Partner gesagt, wenn jemand zu uns ins Bewerbungsgespräch kommt und sagt, er wollte schon immer W&I-Makler werden, dann können wir ihn leider nicht einstellen.
Ja, verstehe ich. Warum ist es trotzdem spannend?
Ich glaube, die Tatsache, dass wir als an der Schnittstelle sitzen, die so, glaube ich, niemand anders hat, der mit M&A zu tun hat. Also wir kriegen sowohl von anwaltlicher Seite als auch von jeglicher Beraterseite sehr viele Vertragsdokumentationen zu sehen, also DD-Reporte, SBAs. Und wir bereiten das auf, so dass es für Versicherer quotierbar ist. Dadurch, dass wir auch sektoragnostisch arbeiten und größenagnostisch, sehen wir auch die ganze Bandbreite an Transaktionen, die momentan passieren und die an uns herangetragen werden. Das sind dann von Renewables-Transaktionen über Software-Transaktionen, über Transaktionen, die Carve-Outs betreffen. Alles das, was man in den Zeitungen liest, was makro bestimmt, sehen wir eben im Transaktionskontext sich materialisieren. Und das ist sehr spannend. Das wird immer mehr. Dadurch, dass wir wachsen, die Tatsache, dass der Markt relativ wenig fragmentiert ist und sich eigentlich auf 3 große Spieler aufteilt, führt dazu, dass eigentlich ein ganz großer Teil der Sachen, die versichert werden sollen, auch bei uns landet.
Wie transparent ist denn der Markt? Wie verlässlich sind die Zahlen, die man ja doch ab und an mal findet?
Der Markt für W&I-Versicherungen?
Ja.
Das, was wir rausgeben, ist natürlich verlässlich. Also das, was wir rausgeben, sei es über unsere Claims-Study, sei es über unsere Quarterlies, das sind unsere Statistiken, die wir haben. Ich gehe davon aus, dass die anderen Marktteilnehmer das ähnlich handhaben. Und wenn wir an den Markt gehen und Angebote einholen für eine Transaktion, dann bespielen wir auch regelhaft den kompletten Markt. Sprich, wir sehen bis zu 30 Marktteilnehmer, die einen Deal zu sehen bekommen. Und in der Spitze bekommen wir 21 Angebote. Das ist sehr transparent, wenn man weiß, wie viele Marktteilnehmer es gibt, kann man das als Kunde auch immer sehr gut eigentlich einschätzen.
30 Marktteilnehmer ist wirklich eine ganze Menge. Sprechen wir, glaube ich, hinten raus nochmal ein bisschen über den Wettbewerbsmarkt bei den Anbietern. Wir konzentrieren uns heute auf die W&I-Versicherung, obwohl es ja durchaus im M&A-Kontext noch ein paar andere Versicherungen gibt. Aber so richtig eine große Rolle spielen die in der Praxis nicht, oder?
Die spielen insofern eine geringere Rolle, als dass sie nicht bei jeder Transaktion zur Anwendung kommen oder es nicht den Bedarf gibt. Weil, also was sind die Contingent-Versicherungen, die es am Markt gibt? Das sind Title-Versicherungen, das sind Tax-Versicherung, das sind Versicherungen für Umweltrisiken. Das ist nicht in jedem Transaktionskontext gegeben. Das sind immer erkannte Risiken, die man nicht anders wegallokiert bekommt zwischen den zwischen Verkäufer und Käufer. Der Käufer möchte einen Kaufpreisabzug, der Verkäufer möchte, akzeptiert diesen aber nicht. Es wird diskutiert, ob es eine Rückstellung gibt im Transaktionskontext oder im SPA. Auch das möchte eine Freistellung. Es wird diskutiert, ob es eine Freistellung dafür im SPA gibt. Auch dafür gibt es dann keine Einigung. Und ich sag mal, wenn es gar keine andere Möglichkeit mehr gibt, dann kann man eben auch eine Versicherung andenken.
Okay. Wer ist denn aus deiner Erfahrung am meisten geneigt, tatsächlich eine solche Versicherung abzuschließen, wenn wir uns mal die Verkäufergruppen angucken? Nehmen wir mal einmal den klassischen Unternehmer, den Mittelständler, dann den Konzern, also den Corporate nennen wir ihn vielleicht, und den Finanzinvestor. Haben wir, glaube ich, die drei wesentlichen Spieler. Mhm. Mit wem macht ihr am meisten Geschäft?
Ganz klassisch ist es, wenn PE involviert ist, ist meistens eine W&I mit dabei. Das Produkt wurde entwickelt von der PE-Industrie oder mit Versicherern zusammen natürlich. Aber wenn ein PE einen Exit macht, dann wird üblicherweise W&I mit angedacht oder vorausgesetzt gegenüber allen Bietern, die im Prozess mit dabei sind. Wenn es ein Privatverkäufer ist, dann ist die Interessenlage, glaube ich, ähnlich gelagert. Nur weiß der Privatverkäufer üblicherweise nicht über das Produkt Bescheid, weil er nur einmal verkauft, also wenn es ein Founder-Owner ist, einmal in seinem Leben verkauft und nicht regelhaft wie ein PE. Deswegen ist da eher Aufklärungsarbeit zu leisten und man braucht die Anwälte, die das Produkt kennen und an den jeweiligen Verkäufer rantragen, der sein Unternehmen verkaufen möchte. Und im Corporate-Kontext, also wenn ein Corporate wirklich verkauft, oft im Sinne Carve-Out, dann sehen wir, also wir sehen es gehäuft. Wir können natürlich nicht sagen, okay, das passiert immer, aber immer mehr. Und ich glaube, das ist so das, was wir durch alle Gruppen, alle Marktteilnehmergruppen sehen. Das, was wir bei allen eigentlich sehen, dass es mehr wird, ja. Es wird mehr angefragt, das Produkt.
Okay, interessant. Du hattest eben die Anwälte angesprochen. Wie sieht's denn mit den M&A-Beratern aus? Die Anwälte, wenn es komplex wird, schreiben in der Regel höhere Rechnungen, das ist fein. Die M&A-Berater machen das nur, wenn sie glauben, dass es den Deal schneller oder wahrscheinlicher macht. Was erlebst du bei denen für eine Einstellung zum Thema W&I-Versicherung?
Also dadurch, dass das Produkt stark mit dem SPA verzahnt ist, sind für uns die größten Multiplikatoren die Anwälte, die uns mit in der Transaktion reinnehmen und das Produkt in Gänze mehr oder weniger verstehen. Es kommt nur ein bisschen auf das Haus an, aber es ist verstanden, was das Produkt kann, mehr als ein Clean Exit auch. Das ist das, was wir an Investmentbanken, Corporate Finance Häuser noch mehr herantragen wollen. Da gibt es einige, die regelhaft mit uns mit ins Boot nehmen, gleichwohl auch nicht in jeder Transaktion, weil nicht unbedingt bekannt ist, dass es mehr ist als nur ein Clean Exit Tool. Und deswegen, aber es wird als Deal Enabler gesehen und es wird auch regelhaft mit reingebracht, aber es werden, glaube ich, die Techniken und die Feinheiten liegen eher bei den Anwälten.
Gibt es denn Fälle, wo du sagen würdest, auch wenn deine Interessenlage eine andere ist, das ist ein Deal, da brauchst du wirklich keine W&I-Versicherung?
Ich glaube, wenn eine Transaktion wirklich zu klein ist. Also ich sag mal so, selbst Small Cap ist dem ganzen Produkt mittlerweile zugänglich. Vorausgesetzt, es gibt käuferseitige Due Diligence, Legal Tax Financial, kann ein Deal auch mit einem 5 Millionen Enterprise Value versichert werden. Da wird man dann den Enterprise Value als Limit wählen, um es kommerziell sinnhaft gestalten zu können. Aber es gibt eben zwei, drei Spieler im Markt, die auch Small-Cap-Transaktionen oder auch Micro-Cap-Transaktionen regelhaft bespielen. Die sind im Prozess dann auch, ich sag mal, sehr, sehr kommerziell und sehr mit wenigen Fragen. Es wird mit wenigen Fragen gearbeitet. Und vor dem Hintergrund, um deine Frage zu beantworten, gibt es eigentlich keine Transaktion, abgesehen jetzt von sehr kleinen Transaktionen ohne Due Diligence, bei der W&I keinen Sinn macht.
Okay. Führ uns doch mal ein bisschen durch den Prozess. Wie lange dauert das typischerweise?
Normalerweise ab Erhalt SBA und IM. Also der Prozess ist in zwei Phasen geteilt. Die erste Phase ist die Angebotseinholungsphase. Sprich, wir gehen mit SBA und IM an den Markt und holen sogenannte Non-Binding Indications ein. Ich bin eine Indikation. Das dauert 4 bis 5 Werktage, dann haben wir einen NBI-Report, den wir dem Kunden zur Verfügung stellen können. Wenn wir auf der Sell-Side loslegen, wird dann der NBI-Report zusammen mit dem SPA in den Datenraum eingestellt. Es gibt einen sogenannten Flip. Wir sprechen dann mit Bietern. Wir sind selber aufgetreat dann auf die einzelnen Bieter und machen dann nach Erhalt SBA-Markup von Bieterseite nochmal ein Refresher auf den NBI-Report. Das dauert maximal einen Tag mit den Top 3 Versicherern, Top 3 bis Top 5 Versicherern. Und dann, wenn wir uns dann auf Käuferseite oder auf Bieterseite für einen Versicherer entschieden haben, dann gehen wir in die Risikoprüfung, das Underwriting. Und sobald dann die Due Diligence Reporter verfügbar sind und man mit dem Underwriting beginnt, dauert das auch 4 bis 5 Werktage. Es werden also die DD-Reporte durchgesehen von Versichererseite aus. Es werden Rückfragen gestellt, die sich ehrlicherweise einigermaßen, also diese Rückfragen halten sich je nach Qualität der Due Diligence wirklich in Grenzen mittlerweile, sodass es kein wirklich einschneidender Prozess ist. Und nach Erhalt dieser Antworten auf die Rückfragen, die Underwriting-Fragen, wie man sie dann nennt, kriegen wir eine Police mit Deckungspositionen, die können wir einen Tag vor Signing, ist die idealerweise fertig und können wir die mit Signing platzieren. Insgesamt dauert der Prozess 8 bis 10 Werktage. Mhm. Wir haben ehrlicherweise aber auch schon mal einen Prozess einen Underwriting-Prozess in 24 Stunden gemacht, weil wir einen Tag vor Signing dann doch noch hinzugenommen wurde, weil es mit Tree 1 so nicht funktioniert hat und wir dann wirklich innerhalb von 24 Stunden die Due Diligence durchschauen mussten, die Underwriting-Fragen stellen mussten und die Police platzieren mussten. Das hat auch alles geklappt, aber das ist kein empfehlenswerter Prozess.
Hm. Wollen die Versicherer manchmal irgendwas wissen, was die Verkäufer vorher nicht schon erfragt haben?
Was die Käufer vorher nicht erfragt haben in der
Due Diligence? Die Käufer.
Ja.
Die Käufer,
ja. Ehrlicherweise, und ich glaube, das ist die große Erkenntnis der Underwriter, es ist kein großer Mehrgewinn oder in 3 Tagen einen größeren Erkenntnisgewinn zu haben als die DD-Anbieter, ist relativ unrealistisch. Und das, worauf sich die Versicherer dann konzentrieren, ist tatsächlich, wenn offene Q&A in der DD gehighlightet sind, da nochmal drauf einzugehen. Wenn zu gewissen Themenkomplexen nicht ganz ersichtlich ist, also Garantie-Themenkomplexe, zu denen auch Garantien sprechen, die versichert werden sollen, wo nicht ganz klar ist, inwiefern das DD't wurde und in welcher Tiefe und warum man gewisse Sachen vielleicht sich gar nicht angeschaut hat. Das ist nämlich auch oft eine Thematik, dass unkommentiert einfach nichts angeguckt wurde. Dann gibt es keinen größeren Erkenntnisgewinn. Es ist eher ein Abklopfen der Due Diligence und ein Verständnis der Due Diligence. Und das wird im Underwriting eigentlich geprüft. Dann, wenn es, und das gibt's auch manchmal, interne Due Diligence gibt, da sind Versicherer jetzt auch zugänglicher geworden, wenn es dort vielleicht nicht den Granularitätsgrad gibt, wie in der externen DD. Da haben dann Underwriter tatsächlich nochmal anderes Auge drauf und stellen mehr und vertiefte Fragen.
Was ist denn eure Rolle in dem Prozess, also in der DD-Phase insbesondere, wenn es von Versichererseite Rückfragen gibt, wenn ihr was zu meckern haben, landet das dann alles bei euch und ihr besprecht das mit dem Verkäufer oder mit dem jeweiligen Berater, der vielleicht eine Vendor-DD gemacht hat, oder seid ihr dann eigentlich aus dem Spiel?
Nee, also unsere Rolle als Makler ist von Anfang bis Ende sehr, sehr wichtig dahingehend, dass schon die Versichererauswahl, also A, die richtige Platzierung des Risikos im Markt und die Versichererauswahl am Ende kriegsentscheidend dafür sind, wie der Underwriting-Prozess ist und wie die Deckung aussieht, indem wir möglichst viele Themen, die auf 2 Tage vor Signing aufkommen könnten, schon anhand IM, SBA, vielleicht auch VDD oder Factbooks relativ frühzeitig highlighten oder auch DD-Scoping, was wir auch vorbesprechen, früh highlighten, führt dazu, dass wir keine Überraschungen ganz kurz vor Signing haben, die dann, ich sag mal, zu einem Problem im Underwriting führen. Und deswegen ist, wir nennen das Pre-Underwriting, wir als Haus. Wir wollen also den Deal so verstehen, als wären wir der Versicherer, der am Ende das Risiko zeichnen muss. Und da ist eine recht frühzeitige Durchdringung des ganzen Deals sehr, sehr wichtig. Also das ist quasi Versichererauswahl, richtige Platzierung des Risikos am Markt und dann hinterher im Underwriting natürlich auch die Kommunikation zwischen Versicherungsnehmer und deren Berater, also Käufer und deren Berater und dem Versicherer es läuft alles über uns. Aber was auch relevant ist, ist, wenn die Underwriting-Fragen kommen und die sind beispielsweise überbordend. Also gab es in früheren Zeiten mal, dass zum Teil 20 Seiten Underwriting-Fragen gestellt wurden. Dann sagen wir, was ist davon wirklich relevant für eure Risikoprüfung? Der Prozess ist so schon komplex genug. Cuttet das ein bisschen zurück auf das, was wirklich relevant ist. Und also das ist eine Stellschraube. Dann, wenn die Fragen beantwortet werden und wir kriegen den Rücklauf zu sehen, dann schauen wir erst einmal drauf und gucken, ist alles beantwortet worden? Oder ist etwas vielleicht im Eifer des Gefechts, weil eben so viele Sachen parallel laufen, doch nicht in dem Maße beantwortet worden, wie es vielleicht hilfreich wäre, um zu einer guten Deckungsposition zu kommen. Und dann spielen wir das nochmal zurück. Das ist aber dann nicht immer der Fall. Es kommt wirklich darauf an, wie engagiert die Berater auf dem jeweiligen Prozess mit dabei sind. Wenn die Berater selber schon von vornherein gute Antworten geben und es keine offenen Diskussionspunkte mehr gibt, dann geben wir die Antworten weiter an den Versicherer. Unser Involvement ist dann, also momentan sind wir in einem, ich sag mal, relativ weichen Markt und wir arbeiten mit Versicherern, die abgesehen von wirklich harten Findings in der Due Diligence keine großen Ausschlüsse in die Policen reinnehmen. Würden wir aber in der Police doch sehen, dass Ausschlüsse, die vorab nicht indiziert wurden, auf einmal in die Police eingezogen werden, dann würden wir das zurückpushen im ersten Schritt. Wir würden also quasi diesen Prozess so weit als möglich bei uns halten, damit es für die Anwälte und auch die Prinzipale eben einfach kein großes Thema ist in der ganzen Transaktion, sondern es wirklich unsere Thematik ist, da die beste Deckungsposition zu verhandeln. Wenn wir natürlich inhaltlichen Input dafür brauchen, dann brauchen wir die Berater, damit die uns Antworten auf gewisse Rückfragen der Versicherer noch geben können. Was auch ein relevanter Punkt ist und ehrlicherweise aufgrund der Tatsache, dass die Versicherer momentan mit ihren Angeboten so nah beieinander liegen, ist DD-Scoping, also die Vorbesprechung, was muss ich mir eigentlich käuferseitig alles anschauen in der Due Diligence angesichts dieses Garantiekatalogs und dieses Targets mit vielleicht auch einem globalen Footprint des Seed-Unternehmens, was muss ich mir eigentlich anschauen, um volle Deckung zu bekommen? Und es geht so weit, dass wir sogar schon auf Sales-Seite darüber sprechen und Disclosure mit besprechen, inwiefern eigentlich zu gewissen Jurisdiktionen Disclosure stattfinden muss, damit ein Käufer hinterher trotzdem Blindspot-Cover bekommen kann. Blindspot-Cover heißt, man guckt sich eine gewisse Jurisdiktion nicht an in der Due Diligence, die vielleicht irrelevant für die Gesamttransaktion ist oder unter de minimis ist. Aber ich bekomme eben trotzdem volle Coverage für diese Jurisdiktion. Und das ist was wir sehr früh im Prozess vorbesprechen, weil die Underwriter in Deutschland traditionellerweise sehr technisch damit umgehen und sich relativ harte Thresholds einziehen von 5% vom Umsatz, EBITDA, Fulltime-Employees. Wenn das nicht überschritten ist und auch die Jurisdiktion auch ansonsten nicht besonders relevant ist für das Unternehmen, sei es, es sind dort keine Assets belegen oder es laufen keine wesentlichen Verträge über diese Jurisdiktion oder die Entity in dieser Jurisdiktion, dann kann dafür eben Blindspot-Cover angeboten werden. Das müssen wir aber relativ früh im Prozess verproben mit Versicherern. Und das machen wir schon auf Angebotseinholungsphase.
Okay, das sind ja jetzt wirklich sehr spezielle Themen. Ja. Ist das der Grund, dass es am Ende dann doch eine inhaltliche Nische ist, in der ihr unterwegs seid, auch wenn es viele gibt, die M&A-Transaktionen begleiten und beraten, dass offensichtlich doch relativ selten ohne Broker eine solche Versicherung abgeschlossen wird? Oder stimmt's überhaupt? Kennst du Zahlen, wie viele unvermittelte Versicherungen es gibt?
Also ich glaube ehrlicherweise, also wenn man Versicherer fragt, Versicherer sagen niemals ohne Broker, selbst wenn sie direkt angesprochen werden. Es mag in der alten Zeit Konstellationen gegeben haben, wo ein Versicherer sagt, ich mache das auch ohne Broker oder ich schalte niemanden dazwischen, wenn er direkt angesprochen wird, aber das ist absolut nicht der Regelfall. Es ist auch nicht hilfreich, das zu tun. Es wird eigentlich immer ein Makler da eingeschaltet, weil man ansonsten keinen Markt hat. Man hat nur das eine Angebot, man weiß nicht, was es sonst noch gäbe und man ist im Zweifel ohne Makler auch gar nicht in der Lage zu verstehen, was der Markt eigentlich theoretisch hergeben kann und worauf ich alles achten muss. Und zu deiner Frage, warum ist der Markt eigentlich so speziell oder geschlossen oder es sind halt wenige Marktteilnehmer, die das Ganze machen. Ich glaube, es hat sich einfach enorm viel Spezialwissen bei relativ wenigen Leuten angehäuft über die letzten Jahre und ja, ich sag mal, das letzte Jahrzehnt. Und entsprechend sind die War Stories bei den einzelnen Leuten auch, also diese wirklich praktische Erfahrung bei wenigen Leuten aufgehängt. Und wenn jetzt neue Markteintritte da wären, also sei es auf Broker-Seite oder sei es auf Versicherer-Seite, dann ist das relativ viel Vorsprung, selbst wenn man theoretisch das Produkt greifen kann. Und deswegen sehen wir eigentlich kaum Veränderungen, also personeller Art in diesem Markt, auch auf der Underwriter-Seite. Selbst wenn neue Kapazität hinzukommt, dann ist es eher eine Rotation von Leuten, die schon lange im Markt etabliert sind und dann zu anderer Kapazität gehen und im Namen dessen Underwriting machen, als dass dort wirklich jetzt originär neue Kapazität mit neuen Leuten auf den Markt kommt. Und ich glaube, die Markteintrittshürden sind relativ hoch in dem Bereich aufgrund der Tatsache, dass es ein sehr komplexes Produkt mittlerweile geworden ist.
Also das stimmt auf jeden Fall. Das sind letzten Endes doch immer dieselben Gesichter, auf die man da trifft. Auf den verschiedenen Seiten des Tisches, wie man bei dir ja auch eigentlich ganz gut sehen kann. Du hast es eben angesprochen, was der Markt hergibt. Lass uns doch mal ein bisschen schauen, was der Markt hergibt. Da hat sich ja durchaus in den letzten Jahren ein bisschen was verändert. Und wenn ich es mal unterm Strich zusammenfasse, würde ich sagen, durchaus für die Versicherungsnehmer zum Positiven. Vielleicht fangen wir mal mit dem Thema Deckung an. Also Thema Deckungsumfang. Klassischerweise, was im SBA steht, kann vielleicht gedeckt werden, aber das ist heute gar nicht mehr Ende der Fahnenstange, oder?
Das ist so, ja. Also vielleicht historisch gesprochen, wenn man das mal mit 17, 18 vergleicht, also wo der Markt einfach noch nicht da war, wo er jetzt ist, es gab im Maximum wirklich das, was das SBA hergegeben hat. Also Back-to-Back-Cover war das Optimum. Aber die Versicherer haben in der Zeit auch noch mit relativ vielen Standardausschlüssen gearbeitet. Garantien wurden relativ umfänglich kommentiert, was dann einen Kampf in den Garantien zur Folge hatte zum Teil. Und es hat sich aufgrund Wettbewerbs in den letzten Jahren wirklich stark verändert. Wenn wir Angebote einholen, dann kann sich ein Versicherer selbst in einem sehr käuferfreundlichen Draft vom SBA nicht erlauben, große Kommentierung an die Garantien dran zu machen. Also es gibt eigentlich sehr umfangreichen Garantieschutz und es gibt eine ganze Reihe von Thematiken, wir nennen das dann Enhancements, die über das hinausgehen, was im SBA vereinbart ist. Also man kann ein sehr verkäuferfreundliches SBA mehr oder weniger so belassen zwischen den Parteien, Verkäufer und Käufer, und sich ganz vieles über die Police holen. Das fängt dann an bei der Definition von Schaden. Das ist dann nicht nur mehr nur der direkte Schaden wie im SBA vereinbart, sondern auch der Mangelfolgeschaden und entgangene Gewinn, sofern typischerweise vorhersehbar. Garantien, die nach bestem Wissen nur abgegeben werden, sehr viel engere Garantien, können mit einem sogenannten Knowledge Scrape objektiv versichert werden in der Police, sodass auch das ein Thema ist, was nicht mehr zwischen den Parteien verhandelt werden muss. Also zumindest, es wird noch verhandelt, aber für Zwecke der Police kann sehr viel davon rausgenommen werden. Das gleiche gilt für den sogenannten Materiality Scrape. Es gibt also ganz viele Garantien, bei denen sich dann Käufer und Verkäuferanwälte über das Garantiewording nicht einig werden und im Zweifel eine Wesentlichkeitsqualifikation einziehen. Also ich habe alle wesentlichen Gesetze beachtet oder die Verträge sind im Wesentlichen richtig. Und dieses Wesentliche ist dann aber wiederum nicht definiert oder sehr häufig nicht definiert. Und für Zwecke der Police streicht man das Wesentliche dann einfach raus und man hat im Nachgang, also ich sag mal in einem Claims-Szenario, und da hatten wir tatsächlich so einen Fall schon, wo eine Garantie wesentlichkeitsqualifiziert war, die aber gestrichen wurde, diese Qualifikation, und man dann hinterher nicht die Diskussion hatte mit dem Versicherer, ist jetzt eigentlich eine Garantie wesentlich verletzt oder nicht, sondern es ging einfach nur um den objektiven Tatbestand und der wurde erfüllt. Und das ist total hilfreich. Also Wesentlichkeitsqualifikationen können gescrapt werden, Knowledge Qualifications können gescrapt werden, die Schadensdefinition kann erweitert werden. Es gibt Haftungslimitierungen im SBA, die ein Verkäuferanwalt üblicherweise einzieht. Das ist beispielsweise, jetzt vereinfacht gesagt, ich als Verkäufer hafte nicht im Falle von Vorsatz eines Erfüllungsgehilfen. Also wenn beispielsweise Management irgendwo einer ausländischen Tochter vorsätzlich die Bilanz, also etwas an der Bilanz gemacht hat, was die Bilanz eigentlich inkorrekt gemacht hat, dann lasse ich mir das als Verkäufer nicht zurechnen. Und selbst wenn die Garantie dann falsch ist, dann hast du keinen Anspruch gegenüber mir unter dem Kaufvertrag. Diese Haftungslimitierung kann sehr schwerwiegend sein, weil im Zweifel in solcher Konstellation dann auch unter der Police kein Anspruch bestehen würde. Die W&I-Versicherer sind aber in der Lage, eine solche Haftungslimitierung, die es unter dem SBA gibt, einfach zu ignorieren als sogenannte Disregarded Limitation Provision. Und das führt dazu, dass man unter dem SBA keinen Anspruch hätte, aber unter der Police eben schon. Und was dazu führt, dass wir eine enorme Deckungserweiterung, also regelhaft haben unter der Police. Es gibt noch ein paar Spezialkonstellationen. Beispielsweise, es werden Garantien nur auf Material Group Companies beispielsweise gegeben, also wesentliche Gruppengesellschaften. Und die Police ist in der Lage, das Ganze auf sämtliche Gruppengesellschaften zu erweitern, sofern es dahingehend auch Due Diligence gibt, also synthetisch zu erweitern. Und alles, was über das SBA hinausgeht, nennen wir synthetische Deckungserweiterung. Und das sind so Thematiken, die unterm SBA so nie darstellbar wären. Und ich glaube, was in den letzten Jahren sich noch besonders entwickelt hat, das ist der Data Room Scrape, sprich, und das ist für deutsche SBAs sehr, sehr untypisch, also überhaupt nicht üblich, dass der Datenraum nicht als offengelegt gilt. Das ist ein US-Style-Coverage-Konzept. Das hat sich in den letzten 3-4 Jahren herausgebildet, als wir das vor, ich sag mal, in 22 an den Markt rangetragen haben, wo es diese ersten Anfragen dahingehend gab. da haben wir als Rückmeldung erhalten, entweder geht es nicht oder es geht nur, wenn dieses US-Style-Konzept auch im SBA angelegt ist, und das ist regelhaft nicht in SBAs angelegt. Insofern wurde es nicht angeboten. Mittlerweile sind wir da, dass es absoluter Marktstandard geworden ist, dass die Versicherer, mit denen wir häufig zusammenarbeiten oder regelhaft zusammenarbeiten, das immer anbieten. Gegen eine Zusatzprämie, die sich zwischen 10% und 15% Additional Premium bewegt. Aber dann wird das angeboten und dann hat man unter einem SBA, also wenn jetzt eine Thematik offengelegt wäre im Datenraum, müsste man sich das als Käufer entgegenhalten lassen, ob man das in der DD gesehen hat, ja oder nein. Und in der Police eben nicht. Das ist insbesondere dann interessant, wenn man das kombiniert mit einer sogenannten, mit dieser Blindspot-Cover, von der ich eben gesprochen habe. Also wenn man sich gewisse Jurisdiktionen nicht anschaut in der Due Diligence, weil man sagt, die sind unwesentlich für die Gesamttransaktion und würden meinen DD-Rahmen sprengen, wenn ich mir das alles anschauen würde, dann würde ich mir das nicht angucken, hätte zwar Deckung unter der Police, aber ich müsste mir trotzdem den Datenraum entgegenhalten lassen. Wenn zu der, in der Jurisdiktion beispielsweise etwas, ja, zu nicht gezahlten Steuern hochgeladen wurde, dann ist man als Käufer tatsächlich blind in der Hinsicht, weil man sich das in der DD nicht angeschaut hat und keinen Versicherungsschutz hätte. Mit dieser Kombination von Blindspot-Cover und Non-Disclosure of Data Room hat man eine, wir nennen das dann immer True Blindspot-Cover, also wirklich eine volle Deckung, ohne dass sich irgendwer was angeschaut hat, und man hat auch keine Problematik mit Disclosure-Ausschluss.
Okay, ich versuche mal, das zusammenzufassen, und dann sagst du mir, ob ich das richtig verstanden habe. Mhm. Also klassischerweise habe ich einen Käufer und einen Verkäufer, und die beiden streiten sich darüber, trägst du dieses spezielle Risiko oder trage ich es? So, jetzt habe ich einen Versicherer, den ich dazu hole, und da schiebe ich was rüber. So, es ist halt weder der eine noch der andere. Das, was du jetzt beschreibst, ist doch nichts anderes als, es ist in den letzten Jahren immer mehr von diesen Risiken an den Versicherer rübergeschoben worden. Wenn das so ist, müssten normalerweise die Versicherungsprämien dementsprechend steigen. Wenn ich nicht völlig falsch informiert bin, ist das aber nicht passiert, oder?
Genau. Und man würde auch denken, dass es zumindest zyklische Marktverhärtung geben würde. Seit ich dabei bin, hat man das einmal ganz kurz nach Covid gesehen, dass irgendwo leicht die Preise angezogen wurde, dass man Covid-spezifische Ausschlüsse in Policen aufgenommen hat. Aber das wurde alles, diese Marktverhärtung gab es deswegen nicht, weil es immer neue Marktteilnehmer gab und immer neues Versicherungskapital, was in diesen Markt reingeflossen ist, weil es immer noch ein für aus Versicherersicht lukratives Produkt ist. Die Schadenszahlen sind zwar nach oben gegangen, aber die Loss Ratios sind immer noch nicht dort, dass man sagt, okay, es ist ein Grund, warum jetzt Versicherer entweder ihre Kapazitäten reduzieren müssten oder gewisse Ausschlüsse aufnehmen müssten. Plus, wir sind natürlich weit von diesem High Ende 21 entfernt, was Transaktionsaktivität angeht. Also ein Mehr an Versicherungskapital trifft auf relativ wenige Transaktionen, was dazu führt, dass man aus Versicherersicht immer noch probieren muss, irgendwie Deals in die Bücher zu bekommen, ganz salopp gesagt. Und dadurch, dass ganz viele Marktteilnehmer MGAs sind, also Managing General Agents, ist man in der Situation, dass, also als Managing General Agent muss man nach einem Jahr, wenn man seine Kapazität erneuert mit den jeweiligen Kapazitätsgebern, diskutiert man, okay, was hat man das Jahr über überhaupt gemacht? Welche Risiken wurden geschrieben? Gab es Schäden? Deswegen ist so ein gewisser Anlagedruck da, als MGA Risiken in die Bücher zu nehmen. Und deswegen kommt dann einfach oft die Frage, okay, was muss ich eigentlich quotieren, damit ich den Deal bekomme? Welches Enhancement muss ich noch anbieten, damit ich den Deal bekomme? Und dadurch, dass mittlerweile bis auf ein paar Londoner Märkte, die sich mal an Deutschland probiert haben, eigentlich alles auf grün steht, also alle unsere Enhancements angeboten werden für relativ wenig Zusatzprämie, führt es dazu, dass wir uns eigentlich nur noch über Prozess oder Versicherer sich eigentlich nur noch über Prozess und eben kommerziellen Ansatz im Hinblick auf DD-Scoping voneinander unterscheiden.
Okay, wenn es im Preis, also in der Prämie, so wenige Unterschiede gibt, dann kann es ja auch nicht so schwer sein, den Preis zu nennen. Was kostet denn eine solche Versicherung?
Als Daumenregel für eine übliche deutsche Transaktion, die jetzt nicht distressed ist, die jetzt nicht übermäßig international ist, dann zahlt man 0,8 bis 0,9% vom versicherten Limit als Prämie, netto. Also 80.000 bis 90.000 Euro, wenn man ein 10-Millionen-Limit versichern möchte. Was wir machen ist, also wenn man jetzt, üblicherweise fragen wir 10% bis 30% als Limit vom Enterprise Value an, und davon werden dann diese 0,8 bis 0,9% Rate Online bezahlt. Das ist jetzt ein operativer Deal. Wenn wir im Bereich Renewables im Bereich Real Estate sind, da haben wir schon Transaktionen für 0,4% Rate Online versichert. Das sind dann so die Grenzfälle, wo man sagt, okay, wie nachhaltig ist, kann das Produkt eigentlich sein, wenn jetzt jeder Deal so versichert wird? Es hat nicht zu diesem ganz großen Claims-Bulk geführt, der jetzt auf uns, der irgendwie befürchtet wurde. Aber die Policen sind halt schon sehr offen momentan, um geclaimed werden zu können.
Ihr müsstet doch da eigentlich eine gute Transparenz haben. Ihr seht einen wesentlichen Teil des Marktes und ihr seht ihn ja nicht nur zum Zeitpunkt des Versicherungsabschlusses, sondern ihr seid ja während der ganzen Laufzeit mit dabei und beim Thema Claims am Ende auch involviert. Also müsstet ihr ja eigentlich sehen, welche Schadenssummen für die Versicherer tatsächlich entstehen. Darum meine Frage, verdienen die Versicherer mit dem Produkt aktuell Geld?
Ja, also das tun sie schon. Welche Informationen wir nicht bekommen von Versicherern ist, was ist die Loss Ratio auf dieser genauen Lines of Business? Was wir zwischen Tür und Angel hören, nicht verschriftlicht, ist, es gibt Jahre, in denen haben wir eine Loss Ratio von 150%, dann verdient man kein Geld, und es gibt Jahre, in denen haben wir 30%, dann ist es hochprofitabel. Dadurch, dass die Risiken, die in die Bücher geschrieben werden, hoch individuell sind, individuelle Targets, individuell verhandelte SBAs, individuelle DD-Ansätze und dann wiederum unterschiedliche Underwriter, hat man kein systemisches Risiko in den Büchern. Aber wenn es zum großen Schaden kommt, dann kann es eben ein komplettes Buch auch mal für mehrere Jahre kaputt machen. Ich glaube, das ist so dieses Grundszenario, was W&I von vielen anderen Lines unterscheidet, inklusive Cyber und D&O. Wir sehen natürlich, das zum Allgemeinen. Wir sehen schon viele Schadensmeldungen. Was wir auch sehen, ist, dass viele Schadensmeldungen dabei bleiben, dass sie eine Meldung sind und nicht sich materialisieren in einen tatsächlichen Schaden oder eine Schadensauszahlung. Weil wir, wenn wir angefragt werden, was getan werden soll, immer sagen, früh notifizieren, aus dem Grund, weil es im Rahmen der Mitigation darum geht, den Versicherer früh ins Boot zu holen und auch zu konsultieren, wenn es dann beispielsweise um Korrespondenz geht mit denjenigen, die einen Schaden geltend machen, mit einer Drittpartei, die vielleicht einen Schaden beim Target geltend macht. Was wir aber eben, also das heißt, wir kriegen natürlich einiges mit, aber was wir gemacht haben, weil wir evidenzbasiert auch ein bisschen eine andere Sprechfähigkeit über das, was wir sehen, hinausgehend noch sehen wollen, kommunizieren wollten. Wir haben eine Claim Study gemacht, sprich wir haben 24 Versicherer, die am Markt seit mehreren Jahren aktiv sind, gefragt, uns eine ganze Reihe von Fragen zu beantworten. Deren Rücklauf haben wir anonymisiert bekommen über einen Datenanbieter. Das heißt, wenn jetzt AIG was beantwortet hat, dann haben wir zwar den Rücklauf von AIG, aber wissen nicht, dass es von AIG kommt, um einen Namen zu nennen. Und das hat uns eine sehr gute Datengrundlage gegeben. Das sind über 17.000 Policies, die dort in dem Zeitraum platziert wurden. Und daraus gab es beispielsweise 4,29% der Policen wurden tatsächlich, daraus gab es tatsächlich eine Schadensauszahlung. 12% der Policen werden notifiziert. Und dieses Delta lässt sich erklären, weil aus genau dem gleichen Grund, den ich eben gesagt hatte, das, was notifiziert wurde, ist nicht zwangsläufig direkt ein Schaden, sondern einfach der guten Ordnung halber wird gesagt, hier kommt beispielsweise bald eine Steuerprüfung oder hier ist vielleicht eine Bilanz falsch oder die BWAs sind falsch. Aber es materialisiert sich dann eben nicht.
Gab es denn von den Versicherern auch eine Aussage dazu, wie hoch die Schadenssumme im Verhältnis zur Prämie war?
Das wäre im Prinzip die Loss Ratio, die wir so nicht evident bekommen. Also ehrlicherweise hatte ich genau den Punkt auch angebracht, dass wir das eigentlich erfragen sollten. Da war aber relativ schnell klar, dass wir diese harten Zahlen dahingehend nicht bekommen werden.
Jetzt hast du aber ja neben dieser Befragung auch einen Haufen anekdotischer Evidenz aus den Fällen, die ihr selber betreut. Was kannst du denn da sagen? Du sagst, die Anbieter unterscheiden sich eigentlich nicht im Preis, weil der Markt das gar nicht hergibt. Ein bisschen vielleicht darin, wie flexibel sind sie. Im Schadensfall gibt es da große Unterschiede bei den einzelnen Anbietern. Und ist das für euch auch ein Argument, am Anfang gleich auszuwählen, wen nehmt ihr denn mit ins Boot, wenn ihr die 30 angefragt habt? Und wie du es vorhin gesagt hast, ihr kriegt 21 Rückmeldungen. Wollte aber am Ende ja nur, glaube ich, mit drei oder vieren wirklich in nähere Gespräche einsteigen.
Also es gab in der Vergangenheit ein Szenario, was vielleicht ein wenig negativer war. Da ging es um die Auslegung einer Police. Letzten Endes gab es da auch die Auszahlung dann nach ein bisschen guten Zureden unsererseits. Aber insgesamt, und das haben die MGAs gut gelernt, ist Claims eigentlich das Marketing-Tool des Marktes. Und alle haben gute Claims-Abteilungen aufgebaut.
Ja, aber es ist ja auch der Teil, wo das Geld verdient oder verloren wird.
Das ist richtig, ja. Aber im Endeffekt, wenn ein Versicherer oder ein Marktteilnehmer einen validen Anspruch ablehnen würde, dann wird dieser, dadurch, dass der Markt so klein ist, wie er ist, einfach nicht mehr empfohlen werden können. Also ich glaube, die Marktdisziplin ist dahingehend relativ groß und auch die Marktmacht der platzierenden Makler ist auch relativ groß, sodass sich eigentlich keiner ein schlechtes Claims Handling leisten kann. Und also wir selber haben dahingehend auch noch keine großen negativen Erfahrungen gemacht. Also wir sagen uns, wir werden auch eigentlich immer regelhaft dazugenommen und direkt von Anfang an und nicht erst, wenn irgendwo was stockt. Das war das eine Szenario, das ich eben ansprach, wo wir eben später dazu gekommen sind, wo es um die Auslegung einer Police ging. Das hat sich dann aber auch in Wohlgefallen aufgelöst. Also es ist so, wir sind von Anfang an mit dabei. Die Frage ist eher, es ist relativ unstrittig zumeist, ob ein Claim deckbar ist unter der Police, weil die Garantien relativ klar sind. Dann dahingehend ist die Frage, wird Garantie A, B und C gleichzeitig gerissen oder unter welcher claimt man dann? Auch was wir mit den Versicherungsnehmern zusammen diskutieren, bevor wir eine Claims Notice absetzen. Wir schauen auch, ob es Ausschlüsse gibt, die vielleicht diesen Claim als nicht valide machen würden. Und dadurch, dass das halt in den vergangenen Jahren dazu so geworden ist, dass es eigentlich keine wenige Standardausschlüsse gibt, haben wir auch selten die Situation, dass deswegen eine Thematik nicht versichert ist. Also der Anspruch ist relativ leicht, meist zu subsumieren unter einer Garantie. Es ist dann eher die Frage, materialisiert sich schon ein Schaden, den man irgendwie evident machen kann? Und das ist eher die Frage, also es ist jetzt beispielsweise bei einem Steuerthema, es ist relativ einfach in Anführungsstrichen, wenn der Brief kam, dann ist es klar, was der Schaden ist. Wenn es aber beispielsweise ein Maschinenschaden ist, wo dann auch interne Verwaltungskosten noch ein Bestandteil des Schadens sind, wo beispielsweise Supplier Agreements nicht mehr erfüllt werden konnten, Produkte nicht mehr abgenommen werden konnten, weil diese Maschine kaputt ist und man dann schauen muss, okay, was alles ist eigentlich Schaden und was ist unter den Schadensbegriff in der Police zu subsumieren, das sind eher die Fragen, mit denen wir uns dann auseinandersetzen müssen, aber dann ist das was von Versicherungsnehmerseite einmal erstmal evident gemacht werden muss und dann gibt es die Diskussion mit dem Versicherer, okay, was ist davon eigentlich unter unserer Definition von Schaden abgedeckt und was nicht.
Einigt man sich mit dem Versicherer dann immer gütlich oder geht das auch mal vor Gericht?
Wir haben noch keinen Fall vor Gericht gesehen. Also in Deutschland noch nicht. Deswegen ist es eigentlich immer eine Thematik, die zwischen uns bleibt. Also zwischen uns als Makler, dem Versicherungsnehmer und dem Versicherer.
Okay, das ist ja eine sehr klare Aussage. Ja. Kommen wir nochmal zu dem Anfangspunkt. Es werden Angebote eingeholt. Ihr habt die 21, sagen wir mal, Interessenten. Wonach sucht ihr die 3 bis 4 dann konkret wirklich aus?
Das Allerwichtigste ist die Deckung, möglichst niedriger Selbstbehalt und dann kommt auch noch eine niedrige Prämie on top. Aber meistens geht das Hand in Hand und meistens ist es so, dass man wirklich ein Thema hat, weil man ein Thema dahingehend oder ein Luxusproblem dahingehend, weil man rein basierend auf diesen 3 Punkten eigentlich mit 4, 5 oder 6 Versicherern gleichermaßen in die Risikoprüfung starten könnte. Das Gleiche gilt dann auch für Prozess, der auch zu großen Teilen sehr ähnlich läuft und sehr ähnlich kommerziell läuft. Deswegen, ja, das sind die Hauptpunkte. Und wie gesagt, das liegt sehr nah beieinander. Und in großen Prozessen ist es tatsächlich das unterscheidende Merkmal, wie geht man eigentlich mit DD-Scoping käuferseitig um? Also wir haben Versicherer, die können bis zu 30% Umsatz, für 30% Umsatz Blindspot-Cover anbieten. Es gibt Versicherer, die sagen, bei 3 oder 4% insgesamt ist Schluss. Und wenn es so weit auseinander geht und man wirklich einen Käufer hat, der, ich sag mal, einen sehr schlanken DD-Ansatz hat, da muss man sich relativ früh mit den Top 3 Versicherern auseinandersetzen und gucken, okay, wer kann sich noch beim DD-Scoping womöglich bewegen, wer kann vielleicht noch mehr für Jurisdiktion A, B oder C anbieten an Blindspot und zu welcher Bepreisung und zu welchen weiteren Bedingungen. Also es gibt Versicherer, die sagen, okay, wir wollen dann in der Konstellation vielleicht einen höheren Selbstbehalt haben oder einen höheren De Minimis. Dann wird dieses Blindspot-Angebot schon wieder entwertet. Also es sind dann die kleinen Stellschrauben, die am Ende den Unterschied machen.
Hm. Du hast beschrieben, dass die Versicherer in den vergangenen Jahren erheblich flexibler geworden sind und auch einfach mehr abdecken. Gibt es trotzdem noch irgendwas, was du dir wünscht oder sagst, das sind eigentlich Dinge, die wären aus Sicht unserer Kunden noch sinnvoll abzusichern. Da finde ich aber aktuell noch nicht so richtig was für.
Also was noch spannend wäre, also ich glaube, das Produkt selbst ist relativ am Ende der Fahnenstange, also relativ am Ende dessen, was es eigentlich darstellen kann und sollte. Was wir probieren zu pushen, ist die Thematik Non-Disclosure der Due Diligence Reports. Das wird zwar auch jetzt schon angeboten, aber mit 2-3 Vorbedingungen, beispielsweise es soll in der Schadenfreiheitserklärung dann erklärt werden vom Versicherungsnehmer, vom Käufer, dass er die Due Diligence Reporte gelesen und verstanden hat. Dann rechnet man aber eigentlich wieder den Inhalt der DD dem Käufer zu und mithin hat man auch eigentlich nichts gewonnen. Oder man hat eine sehr lange Liste an spezifischen Ausschlüssen aufgrund der Due Diligence Findings, die dann auch wieder in die Police aufgenommen würden. Und dann hat man auch ehrlicherweise wieder nichts gewonnen, weil man dann eigentlich nur eine vorverlagerte Diskussion dessen hat, was in den DD-Reports als offengelegt gilt und was nicht. Und ich glaube, wenn wir dahin kämen, irgendwann, dass wir DD-Reports einfach als non-disclosed gelten lassen und wir wirklich nur die ganz spezifischen harten Findings als Exclusions aufnehmen, regelhaft. Das wäre noch eine spannende Entwicklung, aber das in Kombination mit Non-Disclosure of Data Room ist massiv Risiko erhöhen für Versicherer, weil man dann eigentlich gar nichts mehr hat als Fallback-Position, auf das man sich zurückfallen lassen kann als Versicherer. Auf der anderen Seite da vielleicht ergänzend wieder, die Tatsache, dass das, was bei uns an Claims aufkommt, eigentlich nie auch schon in der Due Diligence irgendwo gefleckt wurde, spricht wieder dafür, dass man auch die Due Diligence Report eigentlich als nicht offengelegt gelten lassen könnte. Also seltenst ist es so, wir diskutieren relativ viel über Disclosure, auch mit Versicherern, auch über die Definition von Fairly Disclosed. Aber es ist selten der Fall, dass wirklich etwas kommt, was jemand schon in der DD irgendwo mal gesehen hat. Also es ist regelhaft so, dass es für alle überraschend ist, was dort dann als Claim vorgebracht wird.
Okay, das heißt, das Thema erkannte Risiken, die ja früher eigentlich keine Deckung bekamen und heute, wenn ich es richtig sehe, ab und an schon mal versichert werden können, spielt in der Praxis eigentlich gar keine große Rolle.
Die Versicherung bekannter Risiken spielt keine Rolle. Also ja, üblicherweise sind bekannte Risiken grundsätzlich nicht versicherbar, weil man sagt, fairly disclosed Risiken muss man sich als Käufer zurechnen lassen oder man muss damit irgendwie anders umgehen, weil man sagt, also im Sinne von Kaufpreisabzug, irgendeine Einigung, weil die W&I üblicherweise nur die unbekannten Themen versichert hat. Jetzt ist es so, dass wir in der Police, in der W&I-Police, theoretisch auch sogenannte Affirmative Cover anbieten können oder einige Versicherer. Es gibt Versicherer, die gehen auch proaktiv schon durch Due Diligence durch, sobald sie die vorliegen haben und sagen, für Risiko A, B und C können wir uns vorstellen, obwohl gelb gefleckt oder grün auch gefleckt, dass wir dafür Affirmative Cover anbieten, sprich eine sogenannte Rückausnahme von Disclosed machen, gegen Zusatzprämie, gegen eine leicht erhöhte Underwriting Fee. Und da muss man aus Käufersicht immer schauen, wie groß sind die Risiken eigentlich für mich und bin ich bereit, dafür dann nochmal eine Prämie zu zahlen, weil es doch oft daher rührt, dass eigentlich nur ein Due Diligence Provider, insbesondere im Steuerbereich, natürlich die Risiken, also im Rahmen seines Auftrags auch aufschreibt, die gesehen werden. Und wenn man dann ein Delta hat von einem konservativen DD-Anbieter zu einem eher kommerziellen Underwriter, dann ist es dem Ganzen zugänglich für eine Deckung für erkannte Risiken in der W&I-Versicherung. Dann, wenn ein Risiko besonders groß wird oder größer wird, dem Limit nach, aber auch der Eintrittswahrscheinlichkeit nach, dann ist es nicht mehr etwas, was unter der W&I-Versicherung darstellbar ist. Da müsste man über einen Spezialversicherungsmarkt nachdenken.
Mhm. Okay, also du hast jetzt sehr klar gemacht, dass der Markt extrem aufnahmefähig ist auf der Versicherungsseite, dass es von den Konditionen her auch ein extrem freundlicher Markt ist, sowohl preislich als auch von den sonstigen Bedingungen. Jetzt sag noch mal ein bisschen was zu deinem erwarteten Markttrend, was die Abschlussfreudigkeit der Versicherungsnehmer anbelangt. Wir haben einen M&A-Markt, der stark von Unsicherheit geprägt ist. Das heißt, ganz grundsätzlich müsste eigentlich das Bedürfnis, Risiken in irgendeiner Form loszuwerden, ausgeprägter sein als noch vor ein paar Jahren. Spürt ihr das tatsächlich?
Schon. Also man kommuniziert uns nicht, dass man aus dem Grund jetzt eine W&I-Versicherung nimmt, aber ich glaube, dass es nehmen Leute eine W&I-Versicherung oder Investoren eine W&I-Versicherung, die vielleicht vor ein paar Jahren das noch nicht genommen hätten. Auf der anderen Seite, die W&I als Sell-Side-Exit-Produkt war deswegen in 20 und 21 deswegen so stark, weil es ein extremer Seller-Markt war und ein Verkäufer immer dann sagen konnte, ihr kommt im Prozess nur weiter, wenn ihr euch um eine W&I-Versicherung kümmert. Die Police müsst ihr mir dann auch präsentieren. Diesen Trend gibt, also es gibt jetzt eine ziemliche Trendumkehr dahingehend, dass es eben kein Sellermarkt mehr ist, sondern sehr selektiv Targets ausgewählt werden. Und das ist auch dann der Grund, warum dieses W&I-Produkt überhaupt zum Käuferprodukt wurde mit so vielen Enhancements. Und ein Käufer muss es eben jetzt nicht mehr in dem Prozess abnehmen oder abschließen, kann es aber. Und wir sehen schon, dass die positiven Elemente der Versicherung bei immer mehr Marktteilnehmern, auch vielleicht nicht traditionellen Käufern von denen die Versicherung genommen werden oder gesehen werden.
Würdest du sagen, ist es eher ein Indikator für eine bestimmte Marktphase oder für eine generelle Professionalisierung des M&A-Markts?
Ich glaube eher Zweiteres. Wir haben im letzten Jahr enorm viel Prinzipalmarketing gemacht. Also wir haben viele Leute getroffen, die wir regelhaft auf Deals sehen, aber auch Corporates, von denen man erwarten würde, dass sie schon W&I-Erfahrung haben, was aber dann evident nicht der Fall war. Das heißt, es gibt ganz viele, die letztes Jahr von uns das erste Mal über dieses Produkt etwas gehört haben. Und mehr als nur das Anekdotische, das ist versichert die Garantien. Und das ist für uns, und es hat sich herausgestellt, dass dadurch auch relativ viele Transaktionen zu uns kamen, die vielleicht vorher gar nicht diskutabel für W&I waren. Und das ist eigentlich ein ganz schöner Indikator dafür, dass der Markt noch erweiterbar ist, dass es Interesse bei Marktteilnehmern gibt, also auf PE-Seite, aber auch auf Corporate-Seite, die wenig mit dem Produkt selber in Berührung gekommen sind, weil man das lieber die Anwälte machen lässt, aber man sich eben jetzt auch doch selber dahingehend informieren möchte.
Ja, das ist ja wahrscheinlich auch ein Grund, warum ihr in diesem Jahr auch auf unserer Deal-Sourcing mit einem Workshop zu dem Thema vertreten richtig, seid. Da werdet ihr ganz bestimmt auch auf Interesse stoßen. Vielen Dank, Marc. Das war ein extrem interessantes Gespräch. Ich glaube, für alle, die in dem Markt drinstecken, haben gemerkt, dass du vielleicht noch ein kleines Stückchen tiefer drinsteckst. Alle, die nicht ganz so verbunden sind mit der Thematik, haben ziemlich viel gelernt, hoffe ich. Ich glaube es auch und hoffe, dass es nicht zu komplex war an der einen oder anderen Stelle, aber ich glaube, es hast du sehr, sehr verständlich und gut rübergebracht. Und wer immer noch mehr wissen will, kann sich sicherlich vertrauensvoll an dich wenden. Ich sage dir vielen Dank für deine Einschätzung. Allen Hörern sage ich wie immer vielen Dank für euer Interesse. Wir hören uns bald wieder. Euer Bastian.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com